Hallo und willkommen zur zweiten Episode Watch If, dem Spin-Off von Movievigilantes.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Dennis Kautz.
Und was bin ich froh, dass wir gerade erst Guardians of the Galaxy gesehen hatten, denn der hat diese Episode ähnlich stark beeinflusst, wie es letzte Woche der erste Captain America getan hatte.
Ja.
Der Beginn ist wieder derselbe Vorspann wie beim letzten Mal. Der Watcher, der von unterschiedlichsten Realitäten spricht, die alle voneinander abweichen. Und dann werden wir auch gleich in Guardians of the Galaxy geschmissen. Das fängt damit an, dass wir auf Morag beginnen. Dieselben Koordinaten wie in Guardians 1. Was es mit den Koordinaten auf sich hatte, das habe ich in Folge 92 von Movievigilantes erklärt. Auch hier betritt jemand den Tempel, um den Orb mit der Magnetfalle herauszufischen, wobei die Person zwar denselben Helm trägt wie Quill im Film, aber keinen Walkman und auch nicht tanzt und nicht herumalbert. Als Korath auftaucht und ihn fragt, wer er ist, antwortet er mit denselben Worten wie Quill, bloß ein gewöhnlicher Junker. Aber der große Unterschied ist der starke wakandische Akzent, mit dem er spricht.
Auch nur im Englischen.
Im Deutschen nicht?
Im Deutschen ist es komplett cleanes Englisch.
Nee. Er fügt hinzu, aber es gibt einen Namen, unter dem du mich vielleicht kennen magst.
Black Star-Lord. Panther. Ah, nee.
Er öffnet den Helm und wer den Titel der Folge noch nicht gehört hatte, ist jetzt überrascht. T'Challa? Black Panther? Aber warum heißt der Star-Lord? Das war doch der Kosename von Meredith Quill für ihren Sohn gewesen.
Stimmt.
Und direkt die nächste Überraschung, im Gegensatz zu Peter, von dem niemand je gehört hat, platzt Korath jetzt beinahe vor lauter Enthusiasmus. Star-Lord, echt, ich bin ein riesiger Fan, was machst du denn hier? Und T'Challa antwortet leider jetzt selbst damit, dass er diese Reaktion nicht erwartet hatte. Das ist schon wieder so ein doofer Moment wie Bucky in Folge 1, der sich darüber beschwert hatte, dass Peggy ihm fast den Arm abgerissen hatte. Ja, wir verstehen den Witz, ihr müsst den nicht auch noch tot erklären. Korath tut es jetzt fast ein bisschen leid, dass er jetzt Star-Lord, den Star-Lord, den legendären Outlaw-Star-Lord angreifen und ihm den Orb wegnehmen muss. Und wir erinnern uns, legendärer Outlaw, so hatte sich Quill in Guardians selbst genannt, ohne dass es irgendwem was gesagt hätte. Die beiden kämpfen und T'Challa gibt Korath fast schon eine Kampfsportstunde, lenkt ihn dann aber auch nur zu dem Kraftfeld, das kurz zuvor noch den Orb festgehalten hatte, und er lässt Korath in das Feld hineinschlagen, was ihn glücklich in die Bewusstlosigkeit schickt. Und Star-Lord nimmt ihn einfach mit. Korath übrigens wieder gesprochen von Jimon Unsu. So wie auch der Rest des Casts fast vollständig aus dem Film übernommen. Bloß Drax ist diesmal nicht Batista, sondern Fred Tatasciore, der sonst in Cartoons und Videogames ein Abo auf die Rolle des Hulk hat. In DC Superhero Girls spricht er außerdem Commissioner Gordon. Huh. Und Peter Quill ist Brian T. Delaney, der in Injustice Green Lantern spricht. Wobei Drax und Peter in dieser Folge auch beide nicht wirklich viel zu sagen haben.
Nee.
Dass Jimon Unsu in dieser Version der Geschichte mehr zu sagen hat als die beiden zusammen, hat übrigens vermutlich den Grund, dass Unsu 2010 selbst mal die Stimme von Black Panther war. In einem Motion-Comic basierend auf den Comics von Reginald Hudlin und John Romita Jr., die 2006 herausgekommen waren. Hudlin schreibt übrigens immer noch Comics, aktuell Icon und Rocket für DC, und er führt demnächst Regie bei Shadow Man, einem weiteren Film im Valiant-Universum, das uns auch schon Bloodshot gegeben hatte. Es folgt ein Rückblick nach 1988. Der kleine T'Challa ist gelangweilt von Wakanda. Er will endlich mehr von der Welt sehen. Und er findet einen Weg heraus aus dem Kraftfeld, das sein Heimatland von der Außenwelt abtrennt und umgekehrt. Er wirft einen Speer mit einer Vibraniumspitze durch das Kraftfeld und das öffnet sich dafür. Und daraufhin geht er selbst durch das Kraftfeld. Und dann kommt der große Unterschied dieses Paralleluniversums. In dieser Version der Realität hatte Yondu die Entführung von Egos Kind an seine Ravager outgesourced und zwar an Kraglin und Taserface, der im herkömmlichen MCU erst im zweiten Teil sein Debüt gab. Und die beiden hatten nach außerirdischer Strahlung gesucht, und der Vibranium-Meteor unter Wakanda hat ihre Sensoren so stark ausschlagen lassen, dass sie den echten Peter ganz übersehen haben. T'Challa konnte sich dann aber deutlich besser unter den Ravagers durchsetzen als Quill in der klassischen MCU-Continuity, und so ist er Yondu jetzt fast gleichgestellt. Yondu hilft ihm jetzt auch mit seinem Pfeil aus der Patsche, sobald T'Challa "A Ravager never flies solo" sagt, was er jetzt auch tut. 2008 ist Korath jetzt tatsächlich ein vollwertiger Ravager geworden. Und nicht nur der, sondern auch Thanos, der Mad Titan, den T'Challa mit Diplomatie davon überzeugen konnte, dass man nicht das halbe Universum töten muss, damit die Rohstoffe besser verteilt werden. Überhaupt, alle sind durch T'Challas Einfluss bessere Versionen von sich selbst. Yondu ist milder und hat bessere Zähne, wie auch Kraglin, der ja scheinbar jede Entwicklung von Yondu nachmacht, wie du in der Guardians-Folge erwähnt hast.
Mhm.
Und noch etwas ist anders. Weil T'Challa eine Kree-Invasion des Heimatplaneten von Drax aufgehalten hatte, hat Ronan nie dessen Frau und Kind getötet und Drax ist jetzt ein glücklicher, zufriedener Barkeeper auf Contraxia, dem Partyplaneten aus Guardians of the Galaxy 2, wo wir allerdings nur die dreckigere Hälfte gesehen haben. In einer Welt, in der Thanos kein wahnsinniger Eroberer ist, musste auch Nebula deutlich weniger Qualen durchleiden und das macht sie zu einer gesunden jungen Frau, die nicht bis zum Platzen vercybert wurde. Lediglich ihr linkes Auge wurde durch ein Implantat ersetzt, weswegen sie es meistens mit ihren langen blonden Haaren verdeckt. Sie unterhält sich mit T'Challa und wir erfahren, dass Yondu kurz nach seiner Entführung versucht hatte, ihn zurück nach Wakanda zu bringen, aber sein Verschwinden hatte wohl einen Bürgerkrieg ausgelöst, der die ganze Nation von der Karte gewischt hatte. Das hat zumindest Yondu erzählt und T'Challa hat ihm geglaubt. Nebula erkennt, dass der Verlust seiner Heimat dazu führte, dass er mit dem Wunsch aufwuchs, zu verhindern, dass irgendjemand sonst seine Heimat verliert, und darum beschützt er jetzt das ganze Universum. Damit er diesem Wunsch nachkommen kann, hat Nebula eine Mission für ihn. Die Embers of Genesis. Klingt wie eine Progressive-Rock-Coverband, ist aber Sternenstaub aus einer uralten Supernova.
Ich will jetzt diese Band hören.
Die Embers können ganze Planeten innerhalb weniger Minuten terraformen. So ein bisschen wie die Genesis Device in Star Trek 3. Ich vermute, dass da auch der Name herkommt. In den Comics gibt's das Zeug nämlich meines Wissens nach nicht. Damit könnte man Millionen von Planeten retten und wieder bewohnbar machen. Das Problem ist nur, der Staub ist im Besitz von Tanelir Tivan, dem Collector, der das Vakuum füllte, das durch Thanos' Faceturn entstanden ist, und der jetzt der mächtigste Despot im ganzen Universum wurde. Und das schreckt Yondu ab. Aber T'Challa lässt nicht locker. Und sie reisen nach Nowhere. Die Koordinaten hier sind ebenfalls identisch zum Film. Sie ergeben immer noch beinahe komplett den Namen Meredith Quill. Die Black Order, Thanos' Handlanger aus Infinity War, sind ohne Thanos zu T'Vans Security Team geworden, aber an denen sollten sie vorbeikommen.
Verstehe ich auch nicht.
Was denn?
Wurde die Black Order nicht zur Black Order, weil Thanos mit denen dasselbe gemacht hat wie mit Nebula und Gamora? Weil das sind doch auch die Children of Thanos, oder nicht?
Sind es die Children of Thanos? Ich glaube nicht. Es sind eigentlich nur so irgendwelche Space Ottos, die für ihn arbeiten.
Okay.
Und die in den Comics auch nicht immer für ihn gearbeitet haben, aber trotzdem zusammengearbeitet haben. Also es ist schon nicht unbedingt verkehrt, dass die in dieser Version der Geschichte auch als Team arbeiten.
Okay. Ich meine, zwei davon sind ja auch Mann und Frau, ne?
Ja. Ja, es kann gut sein. Das Problem ist, ich finde diese Charaktere so ätzend langweilig. Ich kann nichts lesen, wo die drin sind. Also sogar Jonathan Hickmans ansonsten ziemlich starker Avengers Run, sobald die auftauchen, schlafe ich ein.
Okay.
Die sind so austauschbar. Die haben so irgendwelche Namen wie schlechte Actionfiguren aus den 90ern, immer irgendwas Dunkles und dann irgendwas anderes. Naja, aber wir schweifen massivst ab. Der Plan ist, dass sich Nebula und Yondu als Kuriere ausgeben, die eine Kiste mit dem Orb aus Morag zum Collector bringen sollen. Carina holt die beiden an der Tür ab. In der Kiste ist allerdings nicht der Orb, sondern T'Challa. Wenn die Kiste gescannt wird, starten Thanos, Korath und die anderen Ravagers draußen eine Ablenkung und T'Challa hüpft aus der Kiste und durchsucht die Sammlung des Collectors. Dann kommt aber natürlich alles anders. Bis hierhin geht eigentlich alles auf, aber der Collector selber ist vor Ort. Und die Sammlung ist deutlich größer, als T'Challa erwartet hatte. Auch hier ein Cameo von Cosmo dem Hund, auch hier ein Dunkelelf. In einer Einstellung sieht man eine Silhouette, die an Groot erinnert. Wie im Film ist auch hier Howard the Duck Teil der Sammlung, den T'Challa jetzt befreit, damit er ihn zu den Embers of Genesis bringen kann. Howard erwähnt, dass auch Frostriesen und sogar elfische Literatur Teil der Sammlung sind. Noch ein Problem? Die Black Order erkennt zu schnell, dass die Ravagers draußen eine Ablenkung sind und riegeln das Gebäude ab. T'Challa flieht in den Hangar, wo ein paar Easter Eggs herumstehen. Zum Beispiel eines der Schiffe des Nova Corps, mit denen die im Finale von Guardians 1 das Kraftfeld um die Hauptstadt von Xandar errichtet hatten. Ein Schiff des Grandmasters aus Ragnarök. Ein Ravager-Jäger wie die Milano. Ein Jäger von Ronan-Soldaten aus Guardians 1. Sogar ein X-Wing. Und nebenbei ein Wakanda-Jäger, der auf T'Challas Vibranium-Speerspitze reagiert, die er nach all den Jahren immer noch in einer Kette um den Hals trägt, so wie Quill in der anderen Version der Ereignisse seinen Walkman in Ehren hielt. In den Soundtrack mischen sich wakandische Trommeln, wie im Score von Black Panther. T'Challa betritt den Flieger und findet Schaufensterpuppen in Kleidung der Dora Milaje. Vielleicht sind das auch Roboterpiloten, die das Schiff überhaupt erst ins All geflogen haben. Vielleicht hat der Collector die aber auch einfach nur getötet und ihre Kleidung dann den Puppen angezogen.
Oder die sind irgendwo in Gefäßen.
Oder das, ja, auch gut möglich.
Weil du siehst ja, man sieht ja, wie viele da einfach sind.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und das mit, das, was du meinst, dass eine davon aussieht wie Groot, halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich.
Ja, vielleicht ist es sogar Groot selber und nicht ein anderer seiner Rasse.
Ja, eben. Würde mich selbst nicht wundern, wenn man irgendwo Rocket sieht.
Ja, habe ich aber zumindest nicht entdeckt.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Außerdem gibt es ein Hologramm von T'Chaka, dem Vater von T'Challa. Und der erklärt, dass sein Sohn von einem Raumschiff entführt wurde, woraufhin Wakanda begann, das All nach ihm abzusuchen. Das wäre eine Erklärung dafür, dass Yondu keine Spur von ihnen auf der Erde finden konnte. Wir erfahren aber gleich, Yondu hat sowieso nur gelogen. Auch in den Comics von Ta-Nehisi Coates reist Wakanda ins All, allerdings dort auf den Befehl von T'Challa selbst. Und das ist dann der Moment, in dem Nebula ihm plötzlich einen Blaster vors Gesicht hält. Sie erklärt, sie wollte gar keinen Sternenstaub stehlen. Sie hatte Schulden beim Collector und darum hat sie ihm T'Challa ausgehändigt für die Sammlung. Und er landet mit allen anderen Ravagers in einer Gruppenzelle, wo er Yondu damit konfrontiert, dass es keinen wakandischen Krieg gegeben hat, dass Wakanda immer noch existiert, dass T'Chaka immer noch lebt. Yondu behauptet, nur deswegen gelogen zu haben, weil T'Challa ins All gehört, weil er auf der Erde nur eingesperrt wäre, weil die Ravagers seine Familie sind. Dann geht Corvus Glaive, also wie gesagt Corvus, lateinisch für Rabe, ist was Schwarzes, Glaive dazwischen und holt T'Challa aus der Gruppenzelle. Stattdessen kommt er jetzt in ein so schwebendes Aquarium wie der Rest der Sammlung. Die Ravagers hingegen bleiben in ihrer Zelle, zumindest bis sie befreit werden, von Nebula. Das Ganze war nur ein sehr komplizierter Plan und T'Challa war von Anfang an eingeweiht. T'Challa befreit sich selbst mit seiner Vibranium-Halskette, die ihn die Auswände seines Käfigs einfach zerschmettern lässt. Er wird aufgehalten von Ebony Maw, also Ebony wie Ebenholz, aber Carina schlägt ihn einfach von hinten nieder. T'Challa läuft davon und läuft dem Collector genau in die Arme. Besser in den abgetrennten Arm eines Cronen, vermutlich Korg aus Ragnarök.
Und jetzt kommt meine Lieblingsszene in der ganzen Folge.
Das ist nämlich nur eine der zahlreichen Waffen des Collectors. Ebenfalls Teil der Sammlung, ein Dunkelelfdolch, diverse Schwerter, Hela's Krone und Necrosword, sogar Mjölnir und Captain Americas Schild. Wohlgemerkt, Captain Americas Schild, das ist nicht der Schild von Captain Carter. Das verortet diese Episode in einer weiteren Parallelwelt und definitiv nicht in derselben wie Folge 1. Wie diese ganzen Figuren im Laufe der Staffel zueinander finden werden, was ja im Trailer zu sehen war, könnte also etwas komplizierter werden.
Ja, man sieht in einem der Trailer auch Captain Britain, nenne ich sie jetzt mal, mit jemand anderem reden, das man nicht in der Folge gesehen hat. Ich will aber jetzt nicht sagen, mit wem.
Also da kommt auf jeden Fall noch einiges und wir wissen ja auch, dass Chadwick Boseman 4 Folgen What If aufgenommen hat.
Bin ich mir aber nicht so sicher, ob das stimmt.
Okay.
Weil das Ende dieser Folge.
Ja. Ja, kommen wir gleich zu. Die beiden duellieren sich, wobei T'Challa hauptsächlich mit Ausweichen beschäftigt ist. Die Ravagers werden verfolgt und es ist Thanos, der zurückbleibt, damit die anderen fliehen können. Nebula fragt ihren Vater noch, "Are you crazy?" Und der Mad Titan antwortet nur, "Not crazy, mad." Thanos pflückt jedenfalls durch die einfachen Fußsoldaten der Security, aber dann kommt die Black Order dazu. Und das scheint zu viel für Thanos. Vor allem Black Dwarf und sein Hammer setzen Thanos zu. T'Challa ruft jetzt mit A Ravager Never Flies Solo Verstärkung hinzu. Der Collector fängt Yondus Pfeil aber einfach aus der Luft und zerbricht ihn. Und auch Thanos bekommt Verstärkung von Nebula. Die öffnet den Behälter mit den Embers of Genesis und lässt ein paar Staubkörner in den Mund von Black Dwarf schweben, die sofort zu gigantischen Ranken anwachsen, wie die Zauberbohnen aus dem Märchen. Thanos und seine Tochter fliehen in ein Ravager-Schiff, das in dieser Welt übrigens nicht Milano heißt, nach Alyssa Milano, sondern Mandela, nach Nelson Mandela. Clever. T'Challa und Yondu schaffen es, Collector in einen seiner eigenen Käfige zu stecken. Sie geben Carina die Kontrolle über die Käfige und sie befreit die gesamte Sammlung, die jetzt mit dem Collector abrechnet. Ein bisschen wie das Ende von Ragnarök, wo alle mit dem Grandmaster abrechnen. Wie gesagt, beide sind Elders of the Universe. Bloß Cosmo flieht zusammen mit den Ravagers. Yondu und T'Challa sprechen sich aus und sie sind sich einig, dass es keinen Platz in der Galaxis gibt, wo T'Challa nicht hingehört. Jetzt muss er bloß noch herausfinden, wo er hin will. Yondu sagt, er solle seinem Herzen folgen. Und T'Challa kehrt heim nach Wakanda mit den Ravagers und alle freunden sich miteinander an. Thanos redet mit Okoye, Korath flirtet mit Shuri und alles ist gut. Bis Ego am anderen Ende der Welt auf seinen Sohn Peter trifft, der in dieser Version der Geschichte nie zum Helden wurde. Stattdessen arbeitet er als Reinigungskraft in dem Fastfood-Restaurant in Missouri, das wir im Prolog von Guardians 2 gesehen haben, nicht weit von der Stelle, wo Ego seinen Ableger gepflanzt hatte. Weil Peter in dieser Parallelwelt nie Yondus Einfluss und vor allem nicht dem Einfluss der anderen Guardians ausgesetzt war, wird er es vermutlich nicht schaffen, den Verlockungen seines Vaters zu widerstehen. Was gut und gerne das Ende der Welt bedeuten könnte.
Oh ja.
Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Die Folge ist natürlich dem Gedenken an Chadwick Boseman gewidmet, für den What If die letzte Rolle im MCU sein wird. Er verstarb nach Ende der Aufnahmen vor ziemlich genau einem Jahr an den Folgen von Darmkrebs. Ein herber Verlust, über den auch diese sehr gute Folge nicht hinwegtrösten kann. Aber sehr gut ist sie. Auch wenn ich mich immer noch frage, wie T'Challa zum Namen Star-Lord gekommen ist.
Ja.
Ach so, und eins noch. Der Watcher heißt in der kastellanischen und in der lateinamerikanischen Sprachfassung El Vigilante, wie mir letzte Woche gar nicht aufgefallen war.
Okay.
Was unsere ganzen Watch-Wortspieltitel für Movie-Gilantes-Spin-Offs wie dieses hier irgendwie nochmal passender machen. Mhm. Denn Movie-Gilantes heißt auch nichts anderes als Movie-Watchers.
Jetzt mal eine andere Sache hier zu dem Titel Star-Lord, den T'Challa hat. Mhm. Es würde sogar viel mehr Sinn ergeben, wenn er sich im Space Black Panther oder Space Panther oder sowas nennt.
Ja.
Weil, klar, er muss ja wissen, dass es den Mythos des Black Panther gibt.
Mit dem ist er aufgewachsen.
Klar. Ja, richtig. Und da hätte es doch, es wäre logischer für mich, wenn er sich Black Panther nennen würde, weil, keine Ahnung, seine Mutter ihn immer My Little Black Panther oder irgendwie sowas nennt.
Ja.
Das würde viel mehr Sinn ergeben, als dass er sich Star-Lord nennt.
Ich glaube, der heißt auch nur Star-Lord, damit Korath diese Reaktion geben kann.
Ja.
Star-Lord, the legendary outlaw. Oh Gott, ich bin so ein Fan.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum er Star-Lord heißt.
Ja.
Er mag den Namen ja auch nicht, er wehrt sich so ein bisschen dagegen. Tja, ich finde die Folge um einiges besser als die erste.
Mhm.
Und die erste fand ich schon nicht schlecht. Aber wo die erste eigentlich nur Captain America 1 nachgespielt hat, nur halt eben mit ihr statt mit Steve, haben wir hier halt wirklich so eine Butterfly-Effekt-Sache. Eine Sache wird geändert und das hat Effekte auf andere Dinge, das hat Effekte auf andere Dinge und am Ende erkennst du das ganze Universum nicht mehr wieder.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Reden wir einfach eigentlich über das, was noch kommt?
Können wir machen.
Weil ich habe ein paar Vermutungen.
Okay, schieß los.
Ich habe mir nochmal hier diese Marvel-Zombies-Sache durch den Kopf gehen lassen und mir nochmal Trailer angeguckt.
Mhm.
Du siehst im Hintergrund tatsächlich einen Zombie Ebony Maw.
Ach, guck an.
Und ich habe eine Vermutung, was der Auslöser für die Zombie-Plage ist.
Okay.
Und zwar der Anfang von Civil War.
Ja. Ja, das ist sehr gut möglich.
Weil du weißt, was die da zurückholen oder beschützen.
Ja, 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 ja. Ich weiß, was es ursprünglich sein sollte im ersten Drehbuchentwurf.
Ach so, was soll das denn sein?
Die Mad Bomb.
Ah. Okay.
Aus den Captain America Comics aus den 70ern. Mhm. Die halt im Endeffekt Leute zu Rage-Zombies macht. Also nicht zu Dawn of the Dead-Zombies, sondern eher so zu 28 Days Later-Zombies.
Okay. Ja, dann passt's ja.
Ja.
Weil das passt auch zeitlich von den Charakteren her. Also ich habe verschiedene Ideen. Halt einmal, dass es wirklich durch den Anfang von Civil War oder weil wir ja Ebony Maw sehen, dass es irgendwas ist, was aus dem Weltall kommt.
Ja, das wäre dann ja so wie in Marvel Zombies, dem Comic.
Ja, richtig.
Ja.
Und man sieht am Ende sogar eine zombifizierte Janet Van Dyne in den Trailern. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, bringt sie es eventuell mit, nachdem sie wieder normal ist? Oder ist das das Ende der Folge? Und sie macht quasi so einen Zeitsprung, wie die in Endgame machen.
Über das Quantum Realm.
Ja.
Ja, möglich. Aber nächste Woche haben wir erstmal eine Loki-Folge.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis bald.
Ciao, ciao.